Herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge der Zwei-Mann-Mauer, dem ersten und weiterhin einzigen Fußball-Podcast. Ich habe richtig Bock. Die Batterien sind wieder aufgeladen. Die Länderspielpause haben wir genutzt, um eine kleine Pause für uns selber zu machen. Aber umso heißer kommen wir jetzt zurück in der heißen Phase dieser Saison, nicht nur in der Bundesliga, sondern auch international. Es ist eine ganze Menge drin, deswegen bin ich sehr glücklich, dass ich das alles nicht alleine durchbesprechen muss, sondern dich, Moritz, an meiner Seite habe.
Grüß dich, Anton. Ich habe genau wie du zum Glück keine Verletzung mitgebracht aus der Länderspielpause. Und du hast es gesagt, wir sind wieder richtig aufgeladen, sind richtig hyped auf den Endspurt. Und da würde ich sagen, zeigen wir direkt mal, dass wir hier Herr der Lage sind, dass wir einfach analysiert haben und gesagt haben, hey, wir wollen vielleicht auch noch mal ein paar Prozesse umstellen. Und ja, du hast es mir vor der Aufnahme schon gesagt, wir sind unsere eigenen Chefs, wir können machen, was wir wollen. Und deswegen gibt es hier eine absolut revolutionäre Neuerung. Wir gehen nicht rein mit den Spieltagssiegern und Verlierern, sondern fliegen als erstes einfach um die Welt. Anton, machen wir doch einfach
mal. Ja, machen wir, komm.
Und da wollen wir natürlich über die deutsche Nationalmannschaft reden. Ja, alle anderen 81,x Millionen Deutschen haben über dieses Thema schon geredet. Also jetzt hört ihr das Ganze auch noch von uns. Ich würde sagen, Anton, sportlich war es weniger interessant als das Drama, das sich danach abspielte.
Ganz genau. Also du hast es richtig gesagt, es wurde natürlich schon viel besprochen, deswegen müssen wir das hier nicht in aller Länge nochmal machen. Aber ich habe mir natürlich so ein paar Sätze schon bereitgelegt, die mir jetzt die letzten Wochen einfach durch den Kopf gegeistert sind. Und einer, der mir besonders hängen geblieben ist, ist irgendwie, bei Nagelsmann ist es nicht die fehlende Expertise, sondern die fehlerhafte Kommunikation. Und ich glaube, diese Überschrift kann man über diese Länderspielpause setzen. Natürlich aufgrund dieses großen Themas mit Dennis Undav. Es ist wirklich unfassbar, was da passiert ist, meiner Meinung nach. Es wurde rauf und runter diskutiert. Nagelsmann hat eben Dennis Undav nach seinem Siegtor gegen Ghana angegriffen, fertig gemacht, beleidigt fast schon. Der schafft es nicht, wenn er noch 70 Minuten vorher laufen muss. Also eine Art und Weise der Kommunikation und eine Darstellung seiner eigenen Spieler, die so einfach überhaupt gar nicht sein darf, meiner Meinung nach, und wirklich auch auf Schärfste zu kritisieren ist. Und du hast es richtig gesagt, das Sportliche ist dadurch total in den Hintergrund gerückt. Was ja noch viel wichtiger ist, so diese mögliche Euphorie, die man mit zwei Siegen gegen ordentlich gute Nationen auch hätte generieren können, ist komplett verflogen und ins Gegenteil gekippt. Und das ist letztendlich die Überschrift über dieser Länderspielpause, was einfach nur schade ist, weil es waren ja sportlich zwei Siege, wenn auch nicht ganz glanzvoll.
Ja, absolut. Also ich denke, es ist trotzdem ganz gut, dass man nicht auch noch über das Sportliche groß reden muss. Ich glaube, das war zufriedenstellend genug, dass das kein Thema wird. Aber auch so wäre dann, glaube ich, dieses Undav-Thema oder generell dieses Rollenthema das beherrschende Thema gewesen. Du hast es schon eigentlich richtig gesagt, es ist primär ein Kommunikationsfehler gewesen von Nagelsmann mehrmals, wie genau dann dieses Rollenverständnis von ihm vielleicht auch fehl am Platz ist, muss man schauen, aber er hat es auf jeden Fall jetzt mehrmals schlecht kommuniziert und einfach auch Zeichen gesendet an die Spieler, die so überhaupt nicht gut sind. Das war ja quasi so zu verstehen, wenn ich dir vorher sage, du bist Bankspieler und du dann 4 Tore schießt, dann kann ich dich ja nicht nächstes Spiel in die Startelf stellen, weil ich habe dir ja gesagt, du bist Bankspieler. Also das ist ja absurd, diese Aussage. Vielleicht hat er es nicht genauso gemeint, aber er hat es oft genug so gesagt, als dass man jetzt davon ausgehen muss. Und dann, Undav gefühlt fast schon im Gegenzug für den Rest seiner Spielzeit irgendwie schlecht zu machen, dann einfach einen super bitteren Nachgeschmack hinterlassen. Hat auch eine Meme-Welle ausgelöst, die dem DFB und Nagelsmann so auch nicht schmecken kann. Also was du da an KI-generierten Videos gesehen hast, irgendwie, Undav hat mir die letzte Baklava weggenommen und deswegen musste ich das Arschloch natürlich auf die Bank setzen und so. Das ist schon auch einfach halt ein Riesenthema geworden, was eben dem DFB so überhaupt nicht gefallen kann. Und deshalb, glaube ich, ein was das angeht, eine sehr, sehr erfolglose Länderspielpause. Und ich bin mir nicht ganz sicher, wo das noch hinführt. Also ich glaube, je nachdem, was auch Dennis Undorf jetzt noch sagt die nächsten Wochen, ich glaube ehrlicherweise einfach, dass die beiden persönlich nicht zusammenfinden,
ja.
Nagelsmann und er. Dass Nagelsmann ärgert, dass Undorf immer in den Interviews, wo er ja zu diesen Sachen gefragt wird, dann Antworten gibt auf seine Art und Weise. Und dass er dann ehrlich sagt, ja, ich hoffe natürlich, dass wenn ich hier Tore mache, dass ich dann vielleicht auch meine Rolle verändern kann, finde ich eine völlig okaye Aussage.
Absolut.
Warum sollte er das nicht hoffen? Also zu sagen, ja klar, ich habe jetzt hier wieder überragend gespielt, eine viermal so gute Torquote wie Woltemade, aber wieso sollte ich denn in die Startelf? Nee, nee, alles gut. Das ist einfach Quatsch. Der darf ruhig diesen Anspruch haben, der spielt eine super Saison. Und ich glaube, Nagelsmann mag einfach das nicht, dass er dann so viel öffentlich darüber redet. Aber er wird eben dazu gefragt, das muss man auch immer wieder betonen. Es ist nicht so, dass Undorf mit der Bild irgendwie Termine ausmacht und sagt, ey Leute, ich würde euch ganz gerne was erzählen. Und deshalb, ja, glaube ich, ist da noch nicht alles gesagt worden. Und je nachdem, wie das so die nächsten Wochen und ja anderthalb Monate, bis dann der Kader kommt, verläuft, ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass Nagelsmann am Ende Undorf ganz zu Hause lässt, einfach weil er keinen Bock auf dieses Thema hat.
Boah, aber das glaube ich inzwischen schon nicht mehr. Also ich verstehe, wo du herkommst, auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass Nagelsmann reflektiert genug ist, jetzt im Nachhinein zu erkennen, dass das nicht richtig war, so wie er es kommuniziert hat. Und trotzdem glaube ich, dass er jemand ist, den das, wie du auch schon richtig gesagt hast, einfach brutal nervt. Also er will selber halt einfach Herr der Lage sein und auch der
ja.
Entscheider. Und das ist ja auch sein Job, das ist ja auch richtig. Aber er ist da zu wenig kompromissbereit, vor allem in seiner Kommunikation. Deswegen hatte ich es anfangs gesagt, weil ich finde, die Expertise von Nagelsmann ist gar nicht das Problem. Und ich finde auch grundsätzlich, diese Rollen klar zu definieren, ist ein völlig legitimer und wahrscheinlich auch sehr guter Ansatz. Aber wie er es dann moderiert, ist katastrophal. Und da klaffen eben zwei Welten aufeinander. Der unfassbar talentierte, einer der besten vielleicht Fußballtrainer Julian Nagelsmann und vielleicht so in einer Art und Weise der Außendarsteller Julian Nagelsmann. Das hat ihn auch bei den Bayern hier und da schon mal Probleme gebracht. Das hat er in der Frühphase vor der Heim-EM überragend gemacht und da auch das Land hinter sich geholt. Und jetzt kippt es ja komplett. Also Nagelsmann ist ja, wie du auch schon gesagt hast, bei den Memes, bei Social Media, der ist ja schon unten durch. Der ist ja schon rausgeschmissen. Bloß weg nach der WM. Am besten noch vor der WM. Da muss ich sagen, fußballerisch, finde ich, sind wir mit Nagelsmann sehr gut aufgestellt. Aber wie er es gerade moderiert, ist wirklich katastrophal, weil es so unnötig war. Ein Bundestrainer muss doch da dann auch drüber stehen und sagen so, ja, ist doch cool, Dennis hat ein gutes Spiel gemacht, hat genau das gemacht, was ich von ihm verlangt habe, top, wir haben gewonnen. Das wäre alles gewesen. Stattdessen hackt er auf Undorf, dem Siegtorschützen, rum, wo er ja auch nicht blöd ist und weiß, dass das eine Thematik war davor und lobt im gleichen Atemzug noch seine anderen beiden Schützlinge, die er quasi noch mitträgt. Ne? Also Wahnsinnslaufweg von Leroy, ne? Geht dahin, wo es weh tut. Also die gesamte Kommunikationsart ist ein Griff ins Klo gewesen. Und das verstehe ich nicht, weil Nagelsmann ja ein cleverer, reflektierter, schlauer Mensch ist. Das war so unnötig. Und ich kann nicht verstehen, wo das herkam. Er hätte einfach sagen können, ist doch top. Dennis hat genau das gemacht, was ich von ihm erhofft habe, verlangt habe. Wir haben gewonnen. Ich bin sehr glücklich. Punkt. Also es könnte so einfach sein, dass ihn das alles mitnimmt und auch aufwühlt und beschäftigt. Ist ja auch nur menschlich, aber da hat er wirklich einfach kommunikativ leider komplett versagt.
Ja, ich glaube, er hat das einfach zu oft, das hat zu oft an seinem Ego gekratzt, diese Aussage von Undorf. Ich glaube, das ist ein großes Thema bei ihm. Du hast seine Zeit bei Bayern angesprochen, da wäre ich jetzt auch noch drauf gekommen. Das war, glaube ich, auch Grund, warum er am Ende dort nicht länger Trainer war.
Ja.
Weil er sich nicht viel sagen lassen wollte von den Höheren und Mächtigeren da im Verein oder um den Verein rum mittlerweile. Und das war dann so ein Grund, warum auch die Bayern gesagt haben, okay, damit können wir nicht arbeiten. Wir brauchen schon einen, der auch ein bisschen mitmacht. Und das war Nagelsmann, glaube ich, ein bisschen zu sehr, ich will mein eigenes Ding machen und ich will mir nichts sagen lassen.
Ja.
Und so ähnlich kommt es jetzt beim DFB auch. Da geht es jetzt nicht um Vorgesetzte, sondern eben um Spieler. Ja, ich bin gespannt, wie es noch laufen wird, so die nächsten Wochen. Man wird wahrscheinlich eher weniger hören zu der Thematik, das mit Sicherheit auch gewollt. Dann vom DFB, vielleicht sucht er hinter den Kulissen den Kontakt zu, vielleicht UNDAF zu anderen Spielern. Aber ja, also, dass er leistungstechnisch dabei sein muss, da müssen wir gar nicht drüber reden. Aber ich bin mal gespannt, wie es noch wird. Ich glaube, was man sagen kann, also ihn vor der WM zu ersetzen, Nagelsmann, ist völliger Schwachsinn, da bin ich bei dir. Ich sehe aber schon, dass er eine gute WM mit Deutschland spielen muss. Sonst, glaube ich, ehrlicherweise muss man sich danach nach einem anderen Trainer umschauen. Ich glaube, diese Freiheit, die du ihm jetzt gibst, diese Sachen, die man ihm jetzt eingesteht, die funktionieren nur, wenn der sportliche Erfolg da ist. Und wenn er nicht da ist, dann sehe ich ehrlicherweise auch nicht, warum man sich dieses Theater geben soll.
Bin ich absolut bei dir. Also da ist jetzt gerade so viel Druck drauf, dass einfach der sportliche Erfolg jetzt über allem steht. Und dann kann er auch argumentieren und moderieren, wie er möchte. Ja. Du hast das schon angesprochen, ne, ob jetzt er noch Kontakt zu UNDAF sucht. UNDAF hat ja unlängst nach dem Spiel gegen Dortmund natürlich auch am Mikrofon darüber gesprochen, hat gesagt, es ist alles gut zwischen, und das finde ich immer ganz interessant, er nennt ihn ja immer Herr Nagelsmann und mir, also da gibt es andere, die sagen, ja, der Julian weiß doch schon, wie es läuft. Gut, das sind dann vielleicht vor allem die Bayern-Spieler, wer weiß, aber also die ihn noch von früher kennen. Aber auch das ist so ein bisschen komisch, aber UNDAF hat halt gesagt, wir haben gesprochen, es ist alles gut, das Thema ist durch. Souverän, gut, top gelöst von UNDAF. Ob er das wirklich denkt, sei mal dahingestellt. Aber er macht es höchst professionell und ich finde das toll von ihm. Dementsprechend, ja, glaube ich auch, dass, also einen Dennis UNDAF nicht mit zur WM zu nehmen, da würdest du sofort alle Unterstützung gefühlt verlieren als Julian Nagelsmann. Das kann er sich nicht erlauben bei dieser Bundesliga-Saison. Was uns ja eigentlich schon zum nächsten Thema bringt, Moritz. Oder hast du noch einen Satz, den du zu Nagelsmann, UNDAF und Co. brauchst? Dann würde ich sagen,
Hebe ich mir auf, wenn wir dann im Mai unseren WM-Kader nominieren.
Da wird es dann nochmal richtig rund gehen.
Ich nominiere Dieter Hecking als Bundestrainer.
Und ich sage mal so viel, es könnte gut sein, dass Dennis UNDAF bei mir im WM-Kader stehen würde. Dazu dann in ein paar Monaten mehr. Und jetzt erstmal rein in den Bundesligaspieltag.
Willkommen zu den Spieltagssiegern und Verlierern.
Und ich sage es, wie es ist, Moritz. Ich bin glücklich. Ich darf mit den Bayern beginnen. Ganz genau betrachtet sogar mit Tom Bischoff. Die Bayern haben das Spiel tatsächlich noch gewonnen in Freiburg. Wer hätte das gedacht? Ein wahnsinniges Spiel. Generell ging es drunter und drüber. Das heißt, ihr könnt euch schon mal freuen auf eine Folge mit messerscharfen Analysen, aber natürlich auch sehr tiefen Einblicken. Du ganz besonders gemeint. Und es war ein wilder Bundesligaspieltag und dieses Spiel zwischen den Bayern und dem SC Freiburg war eines der ganz, ganz wilden. Tom Bischoff habe ich bewusst hier nochmal als Spieltagssieger gewählt, ihn alleine mit seinem Doppelpack, seine ersten beiden Tore für die Münchner und dann gleich solche wichtigen. Und ich sage auch gleich genau, warum diese so wichtig sind, meiner Meinung nach. Denn in der Bundesliga, der Meisterschaftskampf ist vielleicht nicht mehr ganz so spannend. Aber, und jetzt kommt's, Tom Bischoff hat mit diesen beiden Toren das Tor zur Weltmeisterschaft für ihn ganz groß aufgestoßen. Das ist meine Meinung, denn dieses Spiel war ein solches Highlight-Spiel, dass diese Tore viel, viel mehr zählen, als hätte er jetzt einen Doppelpack 5-0, 6-0 gemacht gegen weiß ich nicht wen. Diese Tore bringen dich nochmal in ein ganz neues Rampenlicht als jungen Spieler, als du es bei jedem, gefühlt jedem anderen Spiel das machen können. Gut, vielleicht macht er nochmal zwei jetzt gegen Real, würde ich auch nehmen. Aber das waren so Wirkungstreffer im wahrsten Sinne des Wortes, besonders bezogen auf seine eigene Person. Natürlich sind da viele, die dann sofort wieder ganz überschwänglich werden und sagen, naja, lass Goretzka ganz raus, der muss gar nicht mehr spielen, wir haben Tom Bischoff und so. Ganz ruhig, aber für Tom Bischoff war es ein, nicht, dass er ihn noch gebraucht hätte, aber nochmal ein Startschuss zu einer neuen Sphäre innerhalb der Personalpolitik der Bayern. Das ist meine Meinung, glaube ich. Ist auch ein bisschen früh, vielleicht ein bisschen verfrüht, diese schon drastische These zu erstellen. Aber ich bin großer Fan von ihm und er hat jetzt gerade nochmal durch seine beiden Tore, nicht nur durch seine beiden Tore, aber gerade deshalb sich richtig ins Rampenlicht gespielt und war eben obendrein natürlich noch der Matchwinner für die Bayern in Freiburg.
Also du sagst, Major Tom ist jetzt völlig losgelöst in neue Sphären, oder wie?
Schöner hätte man es nicht sagen können, ja, stimmt.
Ja, ich finde es cool, dass du ihn genommen hast. Es wäre tatsächlich der Einzige gewesen, der für mich da an 1 stehen kann. Bei den Spieltagssiegern finde ich richtig, dass du ihn damit reingenommen hast. Ich bin ja eh riesen Tom-Bischoff-Fan, letztes Jahr schon bei Hoffenheim gewesen. Und das war auf jeden Fall nochmal so ein Ausrufezeichen. Da bin ich bei dir mit den DFB-Perspektiven. Ja, mit Sicherheit hat er seine Chancen nochmal erhöht. Ich glaube, da hat er einfach viel Konkurrenz und gerade vom Spielertyp auch viel Konkurrenz. Also ich finde, ein Angelo Stiller ist dann schon auf eine Weise auch vergleichbar mit ihm. Ich glaube, du hast so ein bisschen diese Stiller-Bischoff-Spielmacher-Variante und dann hast du eben die, ein Matcher-Stach, bisschen Box-to-Box-dynamische Variante. Und ich glaube, Bischoff würde ich eher eben in diese Spielmacher-Variante, weil er auch nicht ganz so viel Wucht mitbringt, reinstecken. Aber er ist auf jeden Fall, hat er sich noch mal ein bisschen mehr ins Rampenlicht gespielt. Ich glaube auch für ihn, für seine Entwicklung. Weil bei Hoffenheim ist mir das immer sehr aufgefallen, dafür, dass er so ein junger Spieler war, hat er eine krasse Dominanz ausgestrahlt, immer den Ball gefordert, gesagt, ich bin hier der Chef, gib her, ich mache was Geiles damit. Und bei den Bayern ist er verständlicherweise so ein bisschen halt in diese Rollenspielerposition geschlüpft und steht natürlich nicht im Rampenlicht, weil es da einfach ganz viele größere Namen gibt, die auch viel mehr spielen als er. Aber ich finde, wenn du siehst, auch wie er beim 2-2 jubelt, das hatte schon so ein bisschen so eine, so, ja Mann, ich bin der Shit hier, jetzt holen wir uns noch den Sieg. Also es hatte schon so ein bisschen so, ja, so eine Aura und das fand ich irgendwie geil und irgendwie, glaube ich, könnte auch dafür sorgen und das war mein Gedanke, wo du hingehst mit deinem Punkt, dass es irgendwie halt bei den Bayern dafür auch für ihn jetzt nochmal aufwärts geht, was so die Rolle angeht, weil er einfach irgendwie zeigt, ich bin jetzt hier einer, der auch mal in so großen Spielen noch was entscheiden kann. Und ich glaube, das ist halt was Tom Bischoff bisher nicht gemacht hat in dieser Form und deshalb auch dahingehend, glaube ich, ein sehr, sehr erfolgreicher Spieltag für ihn.
Absolut, also das Argument aber ist ja auch noch, dass er eben, also auch in Richtung DFB, aber auch bei den Bayern, dass er eben als Linksverteidiger auch noch auflaufen kann. Das finde ich interessant. Das zum Beispiel unterscheidet ihn nochmal klar von einem Stiller. Er hat ja jetzt auch gegen Freiburg wieder als Linksverteidiger gespielt. Dieser Schritt hin ins zentrale Mittelfeld, wo er natürlich eigentlich zu Hause ist, das hat ihm sicher dafür auch geholfen. Der kommt sicher auch relativ zeitnah. Aber gerade auch mit dieser Perspektive, dass er eben vielseitig einsetzbar ist, dass er jetzt nochmal so ein Breakout-Spiel hatte. Wie gesagt, nicht, dass er davor nicht abgeliefert hat. Der spielt eine super Saison, hat auch schon echt viele Einsätze bekommen unter Kompany und das auch zu Recht. Aber sowas, das sind halt im wahrsten Sinne des Wortes, wie ich schon meinte, Wirkungstreffer und im positivsten Sinne. Und ja, freut mich für ihn. Finde ich auch schön, du hast es auch gesagt. Ich bin auch, wie du, großer Fan von ihm. Richtig tolle Anlagen, bringt so viel mit. Finde ich auch schön, wie er nach dem Spiel nochmal so im Interview klammheimlich selber nochmal das Kimmich-Lob mit eingesackt hat, wo er dann meinte, ja, Jo hat immer zu mir gesagt, ich habe den besten Schuss aus der Mannschaft, Leute. Soll doch einfach mal schießen. Also es ist wirklich, was, da hatte er das gesagt oder Kimmich?
Nein, also Bischoff hat gesagt, Jo hat mir vor dem Spiel gesagt, jetzt schieß mal auf die Kiste.
Ja, okay, so, ja, stimmt. Ja.
Es war von mir was frei übersetzt, aber
ja, genau.
Gut, ganz ehrlich, sagt Kimmich ja damit. So, dein Schuss ist gut genug, dass genau, du mal aufs Tor schießen darfst.
Ja. Ja, das zählt ja auch schon. Ich hoffe, ich wünschte, das hätte Kimmich mal über mich gesagt. Nee, deswegen, also
ich habe Kimmich mal einen Pass gespielt.
Hast du?
Ja.
Und?
Ist angekommen.
Das ist doch schon mal was. Nicht schlecht. Ja, das, also ich sag mal so, das können nicht so viele von sich behaupten.
Das war in Augsburg damals, als ich mit Sky da war, am Spielfeldrand, beim Aufwärmen, einfach mal so ein Flachpass über 15, 20 Meter in den Fuß.
Hat er sich sein Aufwärmtrikot ausgezogen und es dir gebracht, damit er
das
dann übernehmen kannst? So war es irgendwie.
Damals war auch Nagelsmann noch Trainer. So, der Moritz, du, der akzeptiert seine Rolle, ja. Der kommt von draußen.
Geil. Sehr, sehr stark. Ja, also wer weiß, vielleicht 2028 bei der EM dann schon Grimmig Bischoff im zentralen Mittelfeld des DFB. Hat, finde ich, was, ne?
Ja.
Würde ich auf jeden Fall nehmen. Nee, letzter Satz zu Tom Bischoff. Genau, ob das dann mit dem DFB wirklich realistisch ist, gerade in dem Rollenkonstrukt eines Julian Nagelsmanns, ist mal dahinzustellen. Für mich war auf jeden Fall dieses Spiel ein ganz dickes und erfolgreiches Bewerbungsschreiben dahingehend. Und natürlich auch, wie du richtig sagst, für seine Zukunft bei den Bayern.
Vielleicht noch zwei kleine Sätze zu den Freiburgern, weil wir sie nicht sonst noch in den Verlierern mit drin haben.
Ja, gut.
Erstens, wahnsinniges Spiel gemacht. Ich glaube, Bischoff hat es nach der Partie auch gesagt, war die schwierigste erste Hälfte, die er bei den Bayern gespielt hat bisher, weil die Freiburger die einfach so krass Mann gegen Mann über den ganzen Platz verfolgt haben. Und natürlich super bitter, dass sie sich dann gar nicht belohnen dafür. Und dann vielleicht noch so einen zweiten Satz. Du hast gesagt, da hat sich einer in den DFB-Fokus gespielt. Für mich Atubolu auch mit einem Wahnsinnsspiel. Also
absolut,
was der da teilweise gehalten hat.
Ja.
Neuer auch gut, aber was Atubolu da gehalten hat, das, glaube ich, kann dann auch schon reichen, um so als dritter Torwart mitzukommen.
Ja, finde ich sehr gut, dass du ihn nochmal ansprichst. Also was der da teilweise rausgefischt hat. Und das ist ja auch genau so ein Streitthema, sage ich mal, bei der DFB-Elf. Klar, wir haben Baumann als Nummer 1, das finde ich auch vollkommen legitim. Aber dahinter fordern viele zu Recht auch einen Atubolu, weil er sich jetzt über Jahre eben auch erarbeitet hat. Auch hier wieder war dieses Spiel ein absolutes Bewerbungsschreiben in die Richtung, ja.
Dann mache ich weiter mit meinem ersten Sieger. Und da steht einer, der doppelt getroffen hat. Und das ist Philipp Tietz, der ebenso wie Bischoff einen Doppelpack erzielt hat, aber bei ihm hat es für den 2-1-Sieg gereicht. In Hoffenheim haben die Mainzer gewonnen, Tietz zweimal per Kopf, erfolgreich. Und ja, die Mainzer machen da weiter, wo sie die letzten Spiele aufgehört haben. Unter Urs Fischer läuft es einfach richtig. Sie haben sich da wirklich krass unten raus befreit, sind mittlerweile auf Platz 9. Sie waren irgendwie vor ein paar Wochen noch 15, das ist echt Wahnsinn. Ja. Haben da jetzt wirklich eine super Serie hingelegt. Hoffenheim verteilt die nächsten Punkte. Also die haben wirklich gar keinen Bock auf Champions League. Ich glaube, seit André Kramaric gesagt hat, ich will jetzt Champions League spielen, mit denen die alle so, was? Champions League?
Das ist der Bremen-Fluch. Nee. Immer wenn, ja, da geht doch vielleicht noch was nach Europa.
Vielleicht Europa, Leute? Und alle so, nee. Ja, krass. Die Hoffenheimer wirklich im freien Fall. Dafür, dass sie wirklich so lange eine tolle Saison gespielt haben, jetzt auf dem 5. Platz abgerutscht. Bin mal gespannt, ob sie das noch halten können oder ob sie da noch weiter durchgereicht werden. Ich glaube, Europa ist sehr sicher. Da sind es 11 Punkte Vorsprung auf den 7. Das sollte, auch so wie die Frankfurter aktuell spielen, kein Problem sein. Aber ja, trotzdem bittere Niederlage für Hoffenheim, aber primär eben tolle Leistung von Mainz, bei denen ja Amiri immer noch ausfällt und niemand fragt danach, weil sie einfach wieder so ein bisschen so eine Henriksen ja, Ausstrahlung haben, dass sie einfach alle wissen, was sie für ein System spielen und die Spieler dahinter eben dann ja aufdrehen und diese Rolle neu annehmen, wenn so ein Amiri dann mal wegfällt. Also beeindruckender Auswärtssieg der Mainzer und Doppelpack von Philipp Tietz, der ja auch im Winter neu kam und bei Augsburg nicht so eine große Rolle gespielt hat in der Hinrunde. Also für ihn auch eine sehr erfolgreiche Phase.
Ja, Perfect Match mit Philipp Tietz und den Mainzern. Und du hattest eben bei den Hoffenheimern das Thema Europa angesprochen. Das muss man ja jetzt schon fast auch bei den Mainzern noch ansprechen. Die sind 6 Punkte hinter den Frankfurtern, die da auch so ein bisschen rumstolpern. Und es kann ja durchaus sein, dass der 7. Platz doch noch reicht für eine mögliche Conference League-Qualifikation. Dementsprechend wirklich eine Wahnsinnsentwicklung unter Urs Fischer, die sie da in den letzten Wochen und Monaten genommen haben. Und deswegen, so wie sie gerade drauf sind, so wie sie gerade spielen, so wie sie gerade funktionieren, sieht man das ja auch nicht unbedingt abreißen. Sprich, die 6 Punkte in den noch verbleibenden 6 Spielen sind meiner Meinung nach ganz gut drin für die Mainzer. Ich bleibe, wie immer, gespannt.
Ja, vielleicht noch einen Satz zu dieser Europa-Thematik. Wir hatten es, glaube ich, vor 2 Saisons, dass wir gesagt haben, keiner hat Bock auf Conference League und so ein bisschen wirkt es jetzt auch wieder. Also es gibt keine 2 Tabellenplätze, die so weit weg voneinander sind wie 6 und 7, sind 10 Punkte dazwischen. Und irgendwie, ja, Freiburg, die haben sich da ganz gut hochgespielt, Mainz auch, wie du gesagt hast. Aber ja, Frankfurt ist auch nicht so richtig überzeugend. Und dann hast du halt so Vereine wie Union oder Augsburg. Also auch bei Augsburg, als die in Führung gegangen sind beim HSV, wurde so ein bisschen so, können die noch nach Europa schielen? Wo ich mir auch dachte, boah, das ist schon, das hängt die Messlatte aber ganz tief, wenn wir das dann da mit einschließen. Aber ja, irgendwie ein bisschen nervig, dass die Vereine da sich so schwer tun. Aber gut, ist halt Tabellenmittelfeld for a reason.
Ich bin, so wie eigentlich immer, begeistert von deiner Ausführung, muss dich allerdings harsch kritisieren, denn zwischen Platz 2 und Platz 3 sind es tatsächlich 11 Punkte, dementsprechend ist das die größte Differenz. Ja, sorry, das musste mal raus.
Ich habe extra noch geschaut, okay, 1, 2, so 9 Punkte, passt. Das waren für mich so die einzigen, die noch in Frage kamen. Unten war alles okay. Mann! Ich schneide es raus. Ich schneide die Kritik von
mir wirklich, raus. Das kann ich gut verstehen. Ja, das muss weg. Ja. Also das, da sind wir dann noch irgendwann nicht mehr glaubwürdig.
Ja, mein zweiter Sieger, der FC St. Pauli, würden sich vielleicht manche fragen, was? Die haben doch nur 1-1 gespielt, haben Platzverweis kassiert. Ja, aber sie waren spielerisch ziemlich unterlegen gegen Union Berlin. Also Union Berlin 2,0 X-Goals hat man, glaube ich, auch noch nicht gesehen. Und dass man da dann eben mit einem 1-1 rausgeht als St. Pauli, ist in Ordnung, weil eben drumherum ein paar Teams gepatzt haben. Zumindest die Wolfsburger und auch die Bremer haben verloren. Bedeutet, auf die hat St. Pauli jetzt jeweils einen Punkt gut gemacht, beziehungsweise den Vorsprung ausgebaut. Die Kölner auch noch einen Punkt geholt. Also das hätte vielleicht noch besser laufen können aus St. Pauli Sicht. Aber ich glaube, klingt vielleicht komisch, aber ist okay, da diesen Punkt mitzunehmen. Sie haben jetzt 4 Punkte Vorsprung vor den Wölfen und nur 2 oder 3 Rückstand auf Köln und Bremen. Nimmt man dann am Ende, glaube ich, mit, als dass man da wieder verliert.
Das ist so ein Spieltagssieger, der von unglaublicher Fußballkompetenz zeugt, muss ich da an der Stelle mal sagen, weil das ist einfach, genau wie du sagst, ne, das ist so ein Punkt, wo man sagt, ja, ein bisschen glücklich bekommen, aber am Ende ist es vielleicht genau der Punkt, wo wir nochmal drauf zurückschauen und sagen, ja, hätten die da gegen Union den einen nicht geholt, ne, dann wäre es richtig düster geworden. Und so machen sie wirklich, gerade auf Bremen, da nochmal einen Punkt gut, holen sich da nochmal so ein bisschen wieder, schnuppern wieder dran, und auf Wolfsburg sowieso extrem wichtig. Dementsprechend, ja, kann ich auf jeden Fall mitgehen. Du hattest bei den Unionern einen X-Goals-Wert von 2,0, glaube ich, angesprochen. Das ist natürlich schon erstaunlich hoch für die Berliner. Es gab einen, der war erstaunlich niedrig und hat trotzdem zum Erfolg geführt. Und zwar bei Borussia Dortmund. Wahnsinnige 0,37. Und daraus hat die Borussia einfach mal 2 Tore gemacht. Das erste davon von Karim Adeyemi, der mein Spieltagssieger ist. Ich habe so ein bisschen wie bei Tom Bischoff auch diesen ganz vorausschauenden Blick drauf geworfen. Ich muss auch sagen, ich bin einfach ein Adeyemi-Fan. Das merke ich immer wieder. Ich habe ihn schon bei der Heim-EM mit in den Kader geredet. Ich finde auch immer noch, dass er eine berechtigte Chance darauf hat, sich Hoffnung auf die WM jetzt wieder zu machen. Nicht in der Startelf oder so, aber der hat einfach Komponenten in seinem Spiel, die es selten so gibt. So ein bisschen wie bei Leroy Sané, wo man das auch immer sagt. Ne? Der hat einfach Möglichkeiten, die hat kaum ein anderer. Und so sehe ich...
Du meinst also, die einzigartigen Möglichkeiten haben mehrere Spieler?
Nein, mehrere Spieler haben einzigartige Möglichkeiten, die aber nicht miteinander vergleichbar sind, sondern nur in ihrer Einzigartigkeit vergleichbar sind.
Wow, das Land der Dichter und Denker.
Und auch von Karim Adeyemi, deswegen habe ich ihn hier als Spieltagssieger mit aufgeführt. Hat das goldene 1-0 geschossen für die Dortmunder in dem Spiel, wo man wirklich dachte, wieso führt Stuttgart hier eigentlich noch nicht 5-0? Also die haben deutlich besser gespielt, hätten sich da nur mal belohnen müssen, hätten die da vielleicht mal vorne in der Spitze einen deutschen Nationalspieler oder sowas gehabt, der da auch mal knipsen kann. nee, aber ganz kurioses Spiel. Und hinten raus zieht es dann wirklich Dortmund mit 0,37 Expected Goals, was eben dafür spricht, dass sie nicht so viel am Spiel teilgenommen haben. Aber Adeyemi und Brandt machen es dann am Ende, beide eingewechselt, also auch wieder ein gutes Händchen, wenn man es ihm denn so auch auslegen will, von Niko Kovac. Aber ja, so ein bisschen Spiegelbild der Dortmunder Saison. Fußballerisch nicht besonders glanzvoll, im Gegenteil. Defensiv aber irgendwie stabil geblieben und hinten raus machst du ein Tor, dann kann eigentlich keiner meckern. Also ja, War ein Dortmund-Spiel, wie es diese Saison im Buche steht. Und für mich Karim Adeyemi hier der klare Sieger nochmal als persönliche Note.
Was dann mit Julian Brandt? Hat der sich dann auch nochmal Richtung Nationalmannschaft geschossen mit seinem 2-0 da?
Der hat sich, finde ich, empfohlen, in Bremen dann die wieder nächstes Jahr zum Aufstieg zu schießen.
Das ist eine absolute Frechheit.
Sorry,
ist das.
Sorry, der war ein bisschen
das
hart.
Das ist wirklich, also, unterste Schublade ist das.
Nee, aber ja, Brandt.
Da würde ich, hier gleich auch eigentlich gerne einen Stuhl aufs Feld werfen. Falls du das gesehen hast.
Das habe ich gesehen, ja, sehr stark.
Bisschen Kontext, die VfB-Fans waren ein bisschen empört, dass die Dortmunder da ihren Siegtreffer oder ihre beiden Siegtreffer eigentlich, glaube ich, einfach nur in der Ecke vor Stuttgart-Fans. Also ich fand, war jetzt nicht bitter, provokant, meine, meiner Meinung nach.
Wo sollen sie hinlaufen? Die Auswärtsfans waren, glaube ich, auf der anderen Spielfeldseite.
Ja.
Ich glaube, Adeyemi, das hat Undorf nach dem Spiel auch nochmal gesagt, hat diesen Jubel gemacht, ne? Also die Silence so ungefähr, weil Undorf das im Hinspiel beim 3:3 damals auch gemacht hat in Richtung der Dortmund-Fans. Naja, Fußball lebt eben auch von den Emotionen, solange sie nicht so ausarten wie in Dresden, ist das auch noch in Ordnung. Den Exkurs sparen wir uns jetzt mal. Schaut da gerne nach, wenn es euch interessiert. Da gab es große Ausschreitungen in Liga 2, aber nicht so. Wir sind ja nicht bei der Oscar-Folge, wollte ich sagen, dass auch die zweite Liga hier Gehör findet. Sondern der Trainer der Leverkusener, Kasper Julmund, mein nächster Spieltagssieger, denn in Leverkusen wurden die Stimmen auch so ein bisschen ungemütlicher. Da hat man lange auf einen Sieg gewartet. Der letzte auch schon eine ganze Weile her, damals in Hamburg, bei diesem Nachholspiel. Und auch davor immer wieder gestrauchelt. Du hast es ja auch schon gesagt, so richtig will niemand Platz 7. Die Leverkusener wollen wohl eigentlich nicht mehr in Richtung Champions League. Die Chance haben sie aber immer noch. Auch ein Grund dafür ist dieser 6:3 Erfolg jetzt gegen Wolfsburg. Auch da, was ein verrücktes, wildes Spiel. Also wie gesagt, dieser Spieltag hatte viele, viele komische, wilde, interessante, spannende Spiele parat. Eins davon ganz sicher Leverkusen gegen Wolfsburg. Und da möchte ich einfach mal den Staffelstab an dich weitergeben, Moritz. Weil ich glaube, viel besser als du kann man es nicht analysieren. Denn
ich habe das im Einzelspiel kommentiert für DAZN und es war absolut wild. Da hast du recht, auch Kasper Hjulmand wäre bei mir Spieltagssieger geworden. Also auch wieder da die geistige Synchronisation bei uns. Die funktioniert einfach. Ja, du hast es richtig gesagt. Hjulmand war auf jeden Fall nicht so sicher im Sattel. Ich glaube, dass es diese Saison noch einen Trainerwechsel gibt, das ist eher unwahrscheinlich. Hat, glaube ich, Rolf es auch kürzlich gesagt. Aber allein die Tatsache, dass so viele Namen kursieren für den Sommer als dann quasi neuen Leverkusen-Cheftrainer, sagt schon darüber aus, wie zufrieden man dann auch mit ihm ist oder wie sehr man mit ihm auch über den Sommer hinaus plant. Von daher war es auch einfach wichtig, dass da mal ein bisschen die Blutung gestoppt wird irgendwie. Also da, du hast es gesagt, zuletzt der Sieg gegen HSV. Ich glaube, ein Sieg aus den letzten 9 Pflichtspielen war es vor dieser Partie, wenn ich meine Recherche da richtig im Kopf hab.
Sieht gut aus, ja.
Und das ist natürlich viel zu wenig für eine Mannschaft wie Bayer Leverkusen, die ja echt eine gute Hinrunde gespielt hat und dann seitdem echt nachgelassen hat. Und glaube ich auch die 3 Bundesligaspiele davor unentschieden gespielt, jeweils Führungen verspielt, zuletzt 2-mal Führungen in Heidenheim verspielt, also Sachen, die dir eigentlich nicht passieren dürfen. Und dann ging das wieder so los. Wolfsburg vorne, dann durch einen sehr schmeichelhaften Elfmeter zum Ausgleich gekommen, die Leverkusener. Und dann der Doppelschlag Wolfsburgs. Und dann steht es da 3-1, 38. Minute. Und man denkt sich, wow, also das ist wirklich für Leverkusen der nächste Nackenschlag. Für Wolfsburg ein krasser Erfolg, zumindest bis dahin. Dann kassieren sie noch kurz vor der Pause das 2-3 und dann hatte man schon so ein bisschen das Gefühl, ich habe es glaube ich auch in meinem Kommentar gesagt, okay, wenn du jetzt mit einem Tor Rückstand in die Pause gehst, ist eine ganz andere Nummer als mit 2 und so war es dann auch. Zweite Hälfte, Leverkusen sehr dominant, haben wirklich auch Top-Fußball gespielt und dann sich eben in Rausch gespielt, 4 Tore noch geschossen Und dann, ja, am Ende mit 6-3 gewonnen. War jetzt mein zweites Leverkusen-Spiel, das ich kommentiert habe in der Bundesliga. Beide Male Leverkusen 6 Tore geschossen. Also ich würde sagen, alle Bayer-Fans, ja, ich mache das gerne öfter. So ist es nicht. Beim ersten Mal, glaube ich, war es das 6-0 gegen Heidenheim in der Hinrunde. Ja, und so dann eben mal wieder so ein Sieg, der glaube ich, auch ein bisschen versöhnlich ist. Die Fans waren sehr, sehr begeistert nach dem Spiel. Die Stimmung war top. Und sie haben es auch wirklich gut gespielt. Das Ganze ohne Aleix Garcia, der gelb gesperrt war. Auch das nicht selbstverständlich, weil der wirklich eine Wahnsinnssaison spielt. Anton, rat mal, wie viele Spieler in Europas Top 5 Ligen mehr Pässe gespielt haben als Aleix Garcia?
2.
0.
Ah, Mist, wollte ich erst sagen, als du so provokant gefragt hast. Aber ja.
Ja, nee, Aleix Garcia, die personifizierte Passmaschine. Und den haben sie wirklich vergessen gemacht, für dieses Spiel zumindest. Grimaldo überragend. Und deshalb, Hjulmand, auch ein Top-Wahl von dir als Sieger, weil er eben, ja, was ihn, glaube ich, ein bisschen ruhiger schlafen lässt oder zumindest diese Diskussion um seine Person einfach mal ein bisschen runtergeschraubt hat. Und ja, die Leipziger haben zwar gewonnen, aber Stuttgart verloren, Hoffenheim verloren. Das ist deshalb, glaube ich, ein erfolgreicher Spieltag für Bayer Leverkusen.
Ja, absolut.
Hast du noch was oder soll ich meinen dritten Sieger hinterher?
Mach gern weiter. Feuern? Das war ein wunderschöner Schlusssatz da zu den Leverkusen dann.
Dann kann ich es auch ganz kurz machen. Mein dritter Sieger ist Michael Gregoritsch. Weiß nicht, ob dir klar ist, warum. Wahrscheinlich hast du es mitbekommen. Ja. Ganz kleines Detail, aber er hat eine sehr, sehr gute Freistoßposition bekommen. Glaube einen halben Meter vor der Strafraumkante. Also man hätte da auch nichts zurücknehmen können. Schiri Dennis Aitekin hatte da auf Freistoß entschieden. Er war aber, wie man in der Wiederholung gesehen hat, nur ausgerutscht bei diesem Spiel beim HSV. Und ist dann danach selbst zum Schiedsrichter hingelaufen, der schon irgendwie woanders war und irgendwelche Streite geschlichtet hat. Und hat dann da gesagt, yo, ich bin ausgerutscht, war kein Foul. Man denkt sich eigentlich, sowas solltest du nicht als Sieger irgendwie nehmen, weil das sollte eigentlich selbstverständlich sein, aber ist es nicht. Und das wissen wir, glaube ich, beide. Je mehr Fußball man schaut, desto häufiger sieht man, wie überall versucht wird, irgendwelche Pfiffe zu schinden oder jeder Kontakt angenommen wird. Und dass man da dann mal so jemanden hat wie Michael Gregoritsch, der dann sagt, nee, das war einfach nicht okay gerade, ich wurde nicht gefoult. Das ist erfrischend und ich glaube, nur so kriegst du das hin, dass es vielleicht mehr zur Normalität wird, wenn man diese Leute dann auch heraushebt und lobt. Und deswegen mache ich das hier. Respekt an Gregoritsch. Also jetzt mal alleine, wie oft ich Mohamed Amoura auf dem Boden habe liegen sehen gegen Leverkusen. Da waren auch Fouls dabei, aber da waren auch viele Sachen dabei, die einfach weit weg waren von einem Foul. Das zeigt dir einfach, wie wenig selbstverständlich es ist und deshalb Respekt an Gregoritsch.
Da gibt es auch einen schönen Beitrag von euch bei DAZN auf Social Media. Real hat ja unlängst auch gespielt gegen Mallorca und wurde da wirklich auf das Übelste zusammengetreten. Also empfehle ich jedem mal reinzuschauen, wer da auf harte Fouls steht. Nein, toll, dass du Gregoritsch hier mit reingenommen hast. Vollkommen richtig. Es ist ja fast schon schade, dass das so heraussticht. Ich kann mich an eine Szene erinnern. Ich habe Kreisliga gespielt. Das war aber ein Freundschaftsspiel. Und wir haben 3-0 geführt. Und ich habe den Ball kurz vor dem 16er und lege ihn mir an einem Spieler vorbei und komme so leicht ins Stolpern und falle halt hin, kriege einen Freistoß und sage dem Schiri, nee, alles gut, war nichts, er hat mich gar nicht berührt, ich bin halt einfach gestolpert. Und meine Mitspieler sagen zu mir, was soll das? So ungefähr, ne? Also wieso nimmst du uns diese gute Position? Wir haben 3-0 geführt bei einem Freundschaftsspiel. Aber da sieht man ja, was da für eine Kompetitivität entstanden ist, auch im Täuschen. Was ja scheiße ist. Also das sollte ja nicht die Grundlage eines erfolgreichen Fußballspiels sein, dass wir den Gegner jetzt gut getäuscht haben. Also toll, dass Gregoritsch da auch so gehandelt hat, wie er es getan hat. Manuel Baum hat im Nachgang dann gesagt, dass er es nicht so gut fand von Aitekin, dass er sich quasi die Meinung von Gregoritsch noch eingeholt hat in der Situation. Habe ich lange drüber nachgedacht, über diese Aussage. Weil so wie es jetzt gelaufen ist, war es perfekt und Gregoritsch total hoch anzurechnen. Wenn jetzt aber rausgekommen wäre, dass er irgendwen gefragt hat, oder nehmen wir jetzt mal Gregoritsch, gefragt hat und der dann gesagt hat, ja, ja, faul, dann wäre danach der Shitstorm auf Gregoritsch riesig gewesen. Also den Spieler damit in die Entscheidungsfindung reinzuholen, zeugt von Größe von Aitekin, zeugt von Größe von Gregoritsch, dass er es auch dann zugibt. Ich kann aber nach langem drüber nachdenken die Aussage von Manuel Baum trotzdem auch verstehen. Zumindest das, was er damit sagen will. Ich finde es trotzdem von beiden Beteiligten richtig. Bin großer Gregoritsch, großer Aitekin-Fan. Vor allem noch mehr nach dieser Aktion jetzt. Aber so ein bisschen die Spieler damit reinzuziehen, lenkt dann ja auch quasi eine mögliche, ja jetzt ganz böse gesagt, Hasswelle, eine Möglichkeit einer Hasswelle oder sonst was auf sie. Deswegen, ich verstehe, was Baum da meinte. Trotzdem hat er in der
Glaubst du, das war sein Grund, warum Baum das gesagt hat?
Ich glaube ja, er hat nämlich so gesagt, ich verstehe nicht, warum er den Spieler damit reinzieht, irgendwie, weil wenn er das dann nicht zugeben würde, er zum Buhmann würde. So habe ich es, glaube ich, gelesen. Aber ja, wie gesagt, ist vielleicht nochmal ein Thema für, keine Ahnung, eine tiefergehende Kommunikations- oder Situationsanalyse. Ich finde es nur, ich habe nur viel über den Satz nachdenken müssen, weil ich, wie du und wie die meisten, diese Situation so toll fand von allen Beteiligten. Und ich nicht erkannt habe auf Anhieb, warum Manuel Baum das sagt. Weil es ja von allen einfach schön war und gut war und sportlich war und ein tolles Beispiel für Fair Play und sowas. Deswegen, und Manuel Baum ist ja nicht blöd. Der sagt ja nicht, dann finde ich voll scheiße. So, sondern ich habe lange dann drüber nachdenken müssen, warum er das so gesagt hat. Ich glaube, das ist sein Grund. So, und dann habe ich mir versucht zu erklären und einzusehen, warum es dann auch vielleicht richtig ist. Also, was heißt richtig, aber warum er das so sagt.
Ja, also, ich, ohne das Interview gesehen zu haben, kann ich mir schon vorstellen, dass das vielleicht so ein bisschen der Vorwand war oder der vorgegebene Grund war, warum er das nicht gut fand, aber dass er vielleicht auch einfach es schade fand, dass sein Spieler dann diese Freischussposition hergegeben hat, ohne ihm das jetzt unterstellen zu wollen. Das ist meine Vermutung. Ehrlicherweise bin ich da nicht bei ihm, kann ich auch nicht wirklich nachvollziehen. Denn ich finde, wenn du Fußballprofi bist, spielst vor den Augen von Hunderttausenden meistens im Stadion und vor den Bildschirmen, dann bist du eh unter der Lupe, dann sieht man eh alles, was du tust. Und du bist halt nun mal beteiligt an der Aktion. Und den Spieler dann zur Wahrheit quasi zu befragen, ist eine ganz normale Sache, wenn der Spieler beteiligt ist an der Aktion und wenn er sich dazu entscheidet, die Unwahrheit zu sagen, dann hast du halt auch den Shitstorm verdient, wenn du es auf dieser Bühne tust. Also ich finde, jede Person, die groß in der Öffentlichkeit steht und bewusst die Unwahrheit sagt, das kommt dann eben mit dieser Bühne, mit dieser Plattform. Ich weiß, was du meinst, aber ich finde ehrlicherweise, dass es nicht zu viel verlangt, da ehrlich zu sein. Und wenn und es reicht ja als Spieler. Du kannst als Spieler auch sagen, nee, sorry, gebe ich dir keine Antwort drauf.
Oder weiß ich nicht, sagen, ich habe irgendwas gespürt oder was auch immer. Ne?
Ja, genau, ich habe was gespürt. Oder sobald es eine Mini-Berührung gibt, sehen wir ja heutzutage immer wieder, kannst du nicht mehr wirklich den Pfiff dann zurücknehmen, wenn er gegeben wurde. So war es auch bei Leverkusen gegen Wolfsburg beim ersten Elfmeter. Kannst halt nicht mehr zurücknehmen, wenn er sofort gepfiffen wird. Und in dem Fall wäre es dann da auch so gewesen. Da ging es ja sogar um Freistoß, also da hättest du sowieso nichts korrigieren können. Und deshalb finde ich es nicht vermessen. Ich finde es in Ordnung als Schiedsrichter, wenn du da groß genug bist, wie du sagst, dann den Spieler zu fragen. Gab es immer wieder. Miro Klose war da immer so einer, der da mehrmals positiv aufgefallen ist als jemand, der dann die Wahrheit gesagt hat und dann irgendwie einen Pfiff auch zurückgegeben hat quasi. Ja, ich finde, wenn du dann gefragt wirst, was das gute Recht ist des Schiedsrichters und du eine Antwort gibst, dann bist du selber schuld, wenn du da nicht die Wahrheit sagst.
Ja, finde ich komplett richtig, wie du es sagst. Bin ich komplett bei dir.
Gut, dann gehen wir über zu den Verlierern. Und da starte ich mal mit einem kleinen Doppelverlierer. Können wir aber ganz schnell abhandeln. Da haben wir nämlich beide Mannschaften schon erwähnt. Einmal ist es Union Berlin und einmal ist es der VfB Stuttgart. Denn beide, das haben wir hier schon gesagt, waren spielerisch die klar überlegene Mannschaft. Die Unioner gegen St. Pauli, ganz am Schluss dann auch kurz noch in Überzahl, wobei, das dann glaube ich nur noch ein, zwei Minuten, aber zumindest, was die Spielanteile angeht, klar überlegen. Nicola Vasey überragend gehalten, das muss man sagen. St. Pauli übrigens auch mit einem absoluten Traumtor, sonst glaube ich einmal nur aufs Tor geschossen. Nicola Vasey 8 Paraden, das ist dann schon aussagekräftig. Und bei den Stuttgartern ähnlich. Die haben jetzt nicht die ganz riesigen Chancen gehabt, aber waren auf jeden Fall klar spielüberlegen. Über 500 Pässe, der BVB 200, das sagt schon auch einiges aus.
Ja, Wahnsinn.
Also die 200 Pässe, die hast du in der Regel nach dem Aufwärmen gespielt. Und deshalb bitter, dass diese beiden Mannschaften da nicht als Sieger vom Platz gehen, der VfB ja sogar mit 0 Punkten.
Ja, habe ich gar nichts mehr hinzuzufügen und würde einfach meinen nächsten Verlierer oder ersten Verlierer in dem Fall mit dazu nehmen. Und zwar sind es die Gladbacher, die zu Hause gespielt haben gegen Heidenheim und wirklich, 2-2 ist es ausgegangen, das schon mal vorangestellt. Aber die Leistung der Gladbacher in der Situation, wo sie sich gerade befinden, bei einem Heimspiel gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten, reicht für mich schon als Grund, sie hier als Spieltagsverlierer mit aufzuführen. Also das war viel zu wenig, viel zu passiv. Das war ein Spiel, was sie rauskatapultiert hätte aus der ganz groben Abstiegszone. Sie sind immer noch gut dabei, keine Frage. Sie sind in einer komfortableren Position als die Bremer, die Kölner, St. Pauli und Wolfsburg gar nicht mal mit reinbezogen. Aber das wäre ein Spiel gewesen, was du ziehen musst als Borussia Mönchengladbach, um da ein bisschen Luft zwischen dich und die Abstiegsränge zu bringen. Und sie haben zwar immerhin den Punkt dann noch geholt, aber die Leistung übers gesamte Spiel gerechnet war so wenig, dass ich sie einfach auch nur aufgrund der Leistung, auch wenn sie 3-2 gewonnen hätten am Ende, ich glaube, ich hätte sie jetzt Verlierer aufgeschrieben.
Ja, bin ich bei dir. Also ich habe mich auch erst, gedacht, schon ein bisschen streng, aber wenn man sich dann ehrlicherweise den Spielverlauf anschaut, dann ist zum einen der Verlauf oder die Leistung über den Spielverlauf hinweg zu schlecht und zum anderen dann, wie du sagst, auch ein Punkt zu wenig zu Hause gegen den Tabellenletzten. Da hat es sogar Werder Bremen geschafft, einen Sieg zu holen.
Das sagt viel. Nein, sorry, das Bremen-Bashing hört jetzt auf.
Nee, das ist völlig fair an dieser Stelle. Da bin ich bei dir, das ist dann richtig, Heidenheim auch irgendwie komisch, ne? Also die sind so, immer dann, wenn sie abgeschrieben sind, sind sie gut genug, um noch so ein paar anderen die Leistung zu versauen, und wenn es dann wieder darum geht, ihr hättet vielleicht noch eine Chance, dann scheißen sie wieder rein. Also es ist irgendwie auch eine seltsame Saison von denen. Jetzt haben sie wirklich völlig Leben drin, gerade auch diese Aufholjagd gegen Leverkusen vor 2 Wochen.
Ja.
Aber immer halt noch 9 Punkte plus schlechtes Torverhältnis auf den Relegationsplatz. Schwierig, das in 6 Spielen aufzuholen.
Ja, schwierig kann man das durchaus nennen. Bei den Wolfsburgern sind es tatsächlich 4 Punkte jetzt auf den Relegationsplatz. Dementsprechend ist mein nächster Verlierer Dieter Hecking. Ja, das Spiel haben wir eben schon durchanalysiert. Das war wild, das ging hin und her. Und am Ende musst du sagen, wenn du 3-1 führst, auch wenn es eine Champions-League-Mannschaft ist, gegen die du spielst, auch wenn es auswärts ist, auch wenn du eine schwierige Phase hast, das noch so herzuschenken, das darf nicht passieren. Das ist jetzt nicht nur die Schuld von Dieter Hecking, weil diese Wolfsburger Mannschaft einfach so eine Destabilität in sich drin trägt, die ja nicht erst jetzt, bei weitem nicht erst da ist, seitdem Hecking jetzt der Trainer ist. Ich habe ihn jetzt nochmal aufgeschrieben aufgrund einer Tatsache, aufgrund von 2 Tatsachen, sagen wir so. Zum einen, der Effekt unter ihm, der erwünschte, bleibt vollkommen aus bis hierhin. Das sah erst ganz gut aus mit dem 1-2-1 gegen Hoffenheim. Da dachte man, okay, Wolfsburg hat Leben in sich. Beim Hecking-Debüt holen sie erstmal einen Punkt bei Platz 3. Ordentlich. Dann dieses gefühlt schon Alles-oder-Nichts-Spiel gegen Bremen zu Hause verloren. Und jetzt eben ein 3-1 noch so aus der Hand gegeben. Das sieht nicht gut aus. Auch unter Dieter Hecking bei den Wölfen. Zum anderen, das hat er selber schon wieder so ein bisschen eingefangen, auch noch bei einer weiteren Aussage nach dem Spiel. Aber er hat sehr stark gegen den Schiedsrichter gewettert bei dem Spiel, gegen die Leverkusener. Ich muss auch zum Beispiel sagen, der erste Elfmeter für Leverkusen, das Thema hatten wir hier auch schon im Podcast ganz oft, katastrophal, darfst du niemals geben. Du hast es eben schon auch erklärt, wenn du ihn gibst, kannst du ihn regeltechnisch auch nicht mehr wieder zurücknehmen, weil Kontakt da ist. Trotzdem ganz, ganz schwach da auf Elfmeter zu entscheiden, meiner Meinung nach. Martin Petersen, der Schiedsrichter, hatte auch sichtlich ein bisschen Probleme bei dem Spiel, hat wirklich einige Szenen nicht besonders glücklich gelöst. Trotzdem hat eben Hacking unmittelbar nach Abpfiff gesagt, ja, die Schiedsrichterleistung war katastrophal, das hat uns hier wirklich am Ende vielleicht auch das Spiel gekostet. 6 Gegentore kannst du am Ende nicht mehr auf den Schiedsrichter schieben. Das hat er dann, deswegen habe ich das eben schon erwähnt, dann auf der Pressekonferenz, die dann ein bisschen später immer kommt nach dem Spiel, glaube ich, auch noch mal ein bisschen eingefangen, hat dann noch gesagt, na ja, also Schiedsrichterleistung möchte ich mal vorwegnehmen, fand ich nicht gut, aber natürlich entschuldigt das nicht unsere schlechte Defensivleistung, so ungefähr. Deswegen da ein bisschen Luft raus aus meiner Hacking-Kritik in dem Sinne, aber es war wirklich auch nicht die beste Schiedsrichterleistung, trotzdem alles in allem Wolfsburg am Abgrund und allein deswegen ist er hier auch als Verlierer zu nennen.
Ja, also ich glaube, wenn du, wie du auch eben gesagt hast, wenn du dann dieses 3-1 hast, kurz vor der Pause in Leverkusen, die zu Hause schon wirklich eine gute Heimmannschaft sind, dann musst du da einfach unbedingt was Zählbares mitnehmen und dann musst du es auch ein bisschen cleverer spielen. Sie haben viel zu hektisch dann gespielt und das ist dann vielleicht auf Hacking, auf den Namen zurückzuführen. Nein, Spaß. Nein, aber es war einfach nicht clever gespielt. Natürlich kannst du da nicht irgendein Selbstvertrauen, irgendeine Ruhe herzaubern. Wo soll die herkommen bei den Wolfsburgern? Aber es war einfach unnötig wild. War es auch vorher schon, deswegen will ich da auch so ein bisschen den Schiedsrichter in Schutz nehmen. Es war super schwierig, dieses Spiel. Es war enorm viel. Es waren super viele Unterbrechungen. Es waren krass viele Zweikämpfe. Ehrlicherweise auch bei jeder Berührung lag vor allem meistens ein Wolfsburger auf dem Boden. Und dann ist so ein bisschen hier Leier-Leier-Situation, wenn du halt mir 5-mal was vorspielst. Und so war es zum Beispiel bei Amura, der dann vor dem Elfmeter zum 3-1 klar gefoult wird, aber erstmal nichts bekommt. Da hat sich Hacking auch riesig drüber aufgeregt. Da braucht er jetzt ein VAR oder was? Ja, wenn dein Spieler halt 4-5-mal schon am Boden liegt, dann kannst du als Schiedsrichter irgendwann nicht mehr alles abpfeifen. Irgendwann vertraust du dem nicht mehr. Wenn du das Gefühl hast, er will dich halt irgendwie so ein bisschen zu diesem Pfiff verleiten, dann wird es immer schwieriger. Und da gab es eben mehrere Spieler, die sich das teilweise geleistet haben. Aber Hacking hat trotzdem recht mit ein paar Sachen, mit dem Elfmeter, das hast du auch richtig gesagt, sollte so nicht gegeben werden. Der Kontakt ist klar da und in dem Fall ist es ja auch ein Kontakt, der nicht unbeträchtlich ist. Aber das war zum Beispiel so eine Szene, wenn du Joachim Mähle, der den Elfmeter verursacht, wenn du den wegzauberst, fällt Maser genau gleich hin, weil der Fall geht nur von ihm aus. Er stampft da so sein linkes Bein rein und fällt, lässt sich dann einfach so nach vorne fallen. Das ist auch so eine ganz klassische Bewegung. Ohne Gegenspieler fällt er ganz genauso. Das heißt, es ist überhaupt nicht ursächlich vom Verteidiger dieser Fall, sondern nur von Maser selbst. Ja, ist schade, dass sowas dann direkt gepfiffen wird, aber trotzdem natürlich auch super schwer, das in der Geschwindigkeit dann zu entscheiden. Ist dann da teilweise ja auch einfach ein Reflex. In der zweiten Hälfte gab es 1-2 Aktionen. Man kann vielleicht Gelb-Rot geben für Tabsoba. Man kann vielleicht auch das 4-3 aberkennen von Leverkusen. Tabsoba, dieses Flipper-Tor, wo er den dann reinschiebt. Und ja. Da wurde irgendwie Wavro in der Entstehung so ein bisschen umgerempelt. Ja, kannst du mal pfeifen, musst du, finde ich, auch nicht zwingend pfeifen. Dennis Wavro ist jetzt auch kein 65 Kilo schwerer Zahnstocher. Also
nicht ganz.
Nee, das ist das Gegenteil davon. Deshalb finde ich, ich verstehe den Frust. Es ging mir auch ein bisschen zu weit, ehrlicherweise, und fand es dann gut, dass er, wie du es auch eben erwähnt hast, dass er dann auf der PK auch gesagt hat, das war eben teilweise auch einfach grottenschlecht verteidigt und meiner Meinung nach einfach nicht intelligent gespielt. Du kannst nicht so fahrlässig eine Führung hergeben. Natürlich ist Leverkusen offensiv eine gute Mannschaft, haben aber ehrlicherweise in der ersten Hälfte auch nicht so krass gut diese Wolfsburger Kette brechen können und dann ist es ihnen in der zweiten Hälfte halt super gut gelungen. Und das war dann einfach teilweise dumm gespielt. Und da gab es so eine Szene noch, bevor wir das Spiel hier zumachen, die wirklich Bände gesprochen hat, das 5-3 Leverkusens durch Maser, wo am Ende, oder ist das, nee, es 4-3 ist es, glaube ich, dieses Stolpertor, wo Vini Sousa und Amura sich gefühlt fast gegenseitig an den Kragen gehen, weil die sich so ankacken. Vini Sousa irgendwie Amura beschuldigt, dass er vorne nicht den Flankengeber genug stört und selber kriegen sie den Ball dann auch nicht geklärt in diesem Flipper da im 16er. Das ist halt das, was Abstiegskampf mit dir macht, aber das war schon auch krass. Also ich glaube, die Gräben in der Mannschaft sind sehr, sehr tief.
Ja, absolut. Also das sieht man gefühlt in jeder Szene bzw. Phase des Spiels oder auch jeder Phase der Mannschaft, ne? Also klar, auch genauso groß ist auch die Freude und da wird sich auch zusammen gefreut und sowas, aber sobald man was schief läuft, wird halt aufeinander rumgehackt. Und das passiert eben, wenn du in einem nicht funktionalen Team bist, sowohl sportlich als auch scheinbar auch so ein bisschen, ja, was so das Mannschaftsgefüge angeht.
Ja, vielleicht noch ganz kurz, sorry, ich mach's gleich zu, was für mich auch sehr krass war irgendwie. Mähle, der dieses geile Tor dann macht zum 2-1, 14 ja. Sekunden nach dem Anstoß, nach dem Elfmeter-Ausgleich, hatte gelb bekommen für den Elfmeter, geht im Vollsprint vom gegnerischen 16er zur Mittellinie und brüllt dem Linienrichter ins Gesicht. So nach dem Motto, hier, guck mal, jetzt habe ich hier ein geiles Tor geschossen, hättest du mal eben nicht diesen scheiß Elfmeterpfiff gegeben, den der Linienrichter nicht gegeben hat oder ja. getan hat. Das ist schon auch, zeigt so ein bisschen, ich verstehe den Frust, aber zeigt so ein bisschen auch, wo der Kopf ist in der Situation. Wenn er Pech hat, kriegt er dafür gelb-rot, weil man hätte es wirklich geben können. Ja. Also die halbe Wolfsburger Mannschaft ist da rausgegangen zum vierten Offiziellen und zum Linienrichter und haben gefühlt vor dem gejubelt, so, du konntest uns nicht aufhalten. Das ist ein bisschen absurd.
Ich habe mir auch versucht, es gut zu reden, irgendwie im Sinne von Mähle läuft zur Bank und will irgendwie mit der Mannschaft, aber es war schon auch voll Richtung Schiedsrichter, ne?
100% zum Linienrichter. Und der hat auch so, der hat so mit den Schultern gezuckt, so, was soll ich machen? Also, der Pfiff kam schon Schiri und ehrlicherweise, der Linienrichter hat es auch nicht wirklich besser gesehen.
So sollte Nagelsmann mal reagieren, wenn Dennis Undorf sagt, ja, ich will vielleicht mal, vielleicht will ich auch mal Fußball spielen bei Deutschland.
Einfach Schultern zucken.
Ja, was soll ich machen?
Okay, jetzt machen wir weiter. Ich komme zum zweiten Thema. Verlierer bei mir. Kommt zu den Bremern, die wirklich ein ordentliches Spiel gemacht haben, aber leider gegen sehr effektive Leipziger keine Chance hatten. Beziehungsweise dann einfach am Ende nicht genug Gefährliches in den 16er gebracht haben. Sie haben deutlich mehr Schüsse abgegeben, deutlich mehr Pässe gespielt. Es war an sich spielerisch keine schlechte Leistung der Bremer, aber am Ende verliert man dann 1-2. Rein tabellarisch kannst du gegen Leipzig verlieren, aber wäre natürlich schön gewesen, wenn man diese ordentliche Leistung halt irgendwie auch in was Zählbares ummünzt. Aber ja, eine kleine schöne Randgeschichte noch. Salim Musa, der A-Jugendstürmer, der jetzt ein paar Mal schon im Profikader mit dabei war, hat sein erstes Bundesliga-Tor gemacht. War, glaube ich, er und Patrice Čović waren die beiden, die die Bremer zum A-Junioren-Pokalsieger im Sommer geschossen haben. Und die haben jetzt beide im Profikader auch so ein bisschen Fuß gefasst.
Ja, das ist definitiv schön. Also solche Geschichten sind immer top. Ja, wie kann ich nicht viel hinzufügen. Bei den Bremern zählt natürlich gerade jeder Punkt. Da ist dann so ein Spiel zu Hause, auch wenn es gegen Leipzig ist, natürlich bitter. Aber sie haben jetzt am Sonntag eben das große Spiel in Köln. Da können sie einen Riesenschritt wegmachen von der gefährlichen Zone. Das wird noch mal mehr Gewicht mitbringen als das an diesem Samstag.
So ist es. Und bei mir Spieltagsverlierer Nummer 3, ich habe sie auch schon erwähnt, Eintracht Frankfurt. Ich habe gestern Abend dann noch bei der Arbeit dieses Spiel geschaut und abgesehen davon, dass ich natürlich auch so ein bisschen auf die Frankfurter gehofft habe, was den Spielausgang angeht, war ich schockiert, wie schwach Frankfurt diese Kölner Konter verteidigt hat, beziehungsweise gar nicht. Also Köln, die machen es gut, diese Umschaltangriffe sind wirklich stark, aber auch da einen interessanten Fakt gehört. Jakub Kaminski ist in den Top 10 der Liga, was kreierte Chancen angeht.
Krass.
Weil er einfach, also der Typ hat in seiner Wolfsburger Zeit kein einziges Bundesliga-Tor geschossen, in glaube ich 2 Saisons. Und jetzt bei den Kölnern macht das wirklich richtig gut. Und sie haben dann eben nach einem 0-2, beziehungsweise aus Frankfurter Sicht nach 2-0 noch 2 Gegentore kassiert und sie hätten 5 kassieren können in dem Spiel. Also da sind teilweise einmal pro Minute ist dann 2-gegen-2 Konter die ganze Frankfurter Hälfte lang gelaufen. Das kann halt nicht sein. Ich frage mich, was da in der Absicherung irgendwie falsch läuft. Aber es hatte so ein bisschen das Gefühl von Köln führt und Frankfurt muss in den letzten 5 Minuten alles reinwerfen. Aber da stand es 2-0 für Frankfurt. Und die Kölner hatten schon in der ersten Hälfte Konterchancen, wo die zu zweit gegen einen Verteidiger über die ganze Hälfte laufen. Das passt gar nicht in dieses Riera, wir wollen hinten dicht stehen Bild. Und er hat dann auch nach dem Spiel ganz komische Erklärung dafür gefunden. Da war es dann plötzlich, ja, die Verunsicherung, wir haben jetzt irgendwie lange, waren wir hier eine der schlechtesten Defensiven Europas unter Topmüller. Und jetzt, das musst du natürlich erstmal aus den Köpfen rauskriegen. Nee, sorry, also das war wirklich meiner Meinung nach ein taktischer Fehlgriff. Dagegen Köln, die mit Meiner, mit Elmala, mit Kaminski super viele schnelle Konterspieler haben, da musst du einfach ein bisschen sicherer stehen. Und das war absolut Kamikaze, was sie da teilweise gemacht haben. Und dass sie da noch mit einem Punkt rausgehen, ist dann am Ende okay. Aber Köln mit 3,11x Goals in Frankfurt, das sagt eigentlich alles aus.
Ja, also darf nicht passieren. Du machst da so einen Doppelschlag. Also was waren das für wilde Minuten aber auch, ne? Von der 65. Bis zur 70. plötzlich, das Spiel war die ganze Zeit so, ja, was, wann passiert denn jetzt noch was? Und dann alles so, bam, jetzt alles auf einmal. Und für Köln ein Sieg der Moral hinten raus, auch für Wagner, René Wagner, der Interimstrainer, all seine Einwechselspieler haben am Ende den Unterschied gemacht. Aus Frankfurter Sicht, ja, katastrophal. Also ist ja so ein ähnliches Ding wie bei den Wolfsburgern, nur noch schlimmer eigentlich, weil du spielst zu Hause gegen den Abstiegskandidaten und führst 2-0 und gibst das noch aus der Hand, ne? Und nicht auswärts bei einem Champions-League-Aspiranten, wo sie das noch weggegeben haben, die Wolfsburger. Also ja, vollkommen richtig, dass Frankfurt hier als Spieltagsverlierer bei dir aufgeführt ist. Und dann sind wir auch schon beim letzten angelangt und das sind bei mir die Hoffenheimer. Auch das Spiel hatten wir schon besprochen, dank deines Spieltagssiegers Philipp Tietz, der da für die 2-1 Führung bzw. den 2-1 Sieg der Mainzer in Hoffenheim gesorgt hat. Aslani zwischenzeitlich noch mit einem richtig schönen Tor zum Ausgleich, aber du hast es auch angesprochen, die Hoffenheimer scheinen jetzt dann doch nicht so richtig in Richtung Champions League angreifen zu wollen, denn die warten jetzt auch schon lange auf einen Dreier. Der letzte war am 25. Spieltag bei Heidenheim. Und seitdem geht so ein bisschen bergab, hat man das Gefühl. So ein bisschen gehen ihnen die Körner aus, wie man so schön sagt im Fußball. Zumindest wirkt es so. Ich bin sehr gespannt, was die nächsten Wochen da hergeben werden. Ich glaube, machen wir uns nichts vor. Wir alle, oder wir beide zumindest, wären glücklicher, wenn Hoffenheim jetzt nicht unbedingt in der Champions League ist. Aber es gibt eben so ein paar, wie Kramaric oder so, den würde ich das schon gönnen. Trotzdem wäre es vielleicht auch für den gesamten Verein dann am Ende, also natürlich nicht so gesehen besser, weil monetär ist Champions League nun mal das Nonplusultra. Aber was so das Sportliche, den sportlichen Erfolg angeht, wäre vielleicht sowas wie Europa League oder sogar Conference League besser, weil ich glaube, da werden einfach auch viele, viele Leistungsträger in der kommenden Saison den Verein verlassen. Aslani ist ja sogar jetzt mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht worden. Also ich kann mir vorstellen, dass da gut was passieren wird wieder auf dem Transfermarkt. Und wenn du da nicht ganz in der Champions League angreifen musst mit Dreierbelastung, Dreifachbelastung, dann ist es vielleicht auch ganz angenehm am Ende.
Ja, ich glaube, die Gedanken müssen sich vielleicht eh nicht machen. Also so wie es gerade aussieht, habe jetzt das Restprogramm nicht im Kopf, aber da sind andere auf jeden Fall formstärker gerade. Muss man schauen, was mit Stuttgart jetzt ist. Da gibt es, glaube ich, auch noch ein paar direkte Duelle. Also zum Beispiel die Leverkusener spielen noch gegen Stuttgart und gegen Leipzig.
Ja, Hoffenheim spielt auch noch gegen Stuttgart tatsächlich, ja.
Ja, also dann gibt es auf jeden Fall da noch ein paar Entscheidungsspiele. Aber aktuell, ja, sie sagt die Form was anderes. Vielleicht weiß ich nicht, hat man da schon zu viel von geträumt? Oder ist es einfach der irgendwo auch verständliche Leistungseinbruch? Es sind ja auch viele junge Spieler.
Absolut. Also was ich sagen kann, ich werde diese Woche definitiv von der Champions League träumen. Und warum das so ist, das erzähle ich dir jetzt bei einem schönen Erfrischungsgetränk, Moritz.
Ach, die dritte Halbzeit ist mir eh die liebste.
denn wir haben das Duell der Duelle im Vereinsfußball, zumindest für mich, Real Madrid gegen den FC Bayern München. Schon an diesem Dienstag steigt das Hinspiel in der Königsklasse in Madrid. Und ich finde, diese Duelle, fast egal wie die Vorzeichen sind, sind immer schon magische Fußballnächte, sowohl in Madrid als auch in München. Und jetzt gerade sind die Vorzeichen ja aus Bayern-Sicht eigentlich ganz gut, möchte man meinen. Aber gegen Real in der Champions League, das ist einfach nochmal ein ganz, ganz eigenes Geschäft.
Ja, also gefühlt benutzt Real die heimische Liga zur Schonung, um sich dann am besten so ein paar Spiele verlieren, um dann mit Wut im Bauch und mit wir werden unterschätzt in der Champions League auflaufen zu können und den Gegner da vom Platz zu fegen, wie sie es mit Man City gemacht haben. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt auf diese beiden Duelle. Ich freue mich richtig drauf. Ich glaube, dass Bayern eine gute Chance hat, wie du es auch gesagt hast. Ich glaube, viele Vorzeichen spielen den Bayern in die Karten. Dieses Spiel der Bayern, Real, die verloren haben auf Mallorca, die auch gerade einfach in der Meisterschaft Barca aus den Augen verlieren, jetzt 7 Punkte hinten dran sind. Dann hast du das Hinspiel in Madrid, wo die Bayern eigentlich einfach nur ordentlich mithalten müssen, glaube ich, und dann zu Hause das Ding ziehen können. Man hofft natürlich, dass Kane fit ist, aber an sich sind die Vorzeichen gut, aber man traut dieser Realmannschaft nicht über den Weg.
Absolut nicht. Und gerade, also das mit der Liga, das stimmt zum einen, aber es auch, kann auch genau das Gegenteil bewirken, dass sie jetzt halt sagen, ja komm, Liga ist wahrscheinlich eher weg. Alle Karten, all in Champions League. Und sowieso, wie du schon angesprochen hast, wie ich schon gesagt habe, in der Champions League Real Madrid, das ist ein 8-köpfiges Monster, ein 11-köpfiges Monster kommt da auf den Platz. Courtois fehlt, das ist hart. Kane, ganz wichtig, war beim Abschlusstraining am Montag der Bayern mit dabei. Das ist also schon mal ein gutes Zeichen für alle Bayern-Fans. Wie viel Körner er dann drin hat, muss man sehen. Ist natürlich ein absoluter Ausnahmespieler, X-Faktor in diesem Spiel. Ohne Kane ist Bayern einfach noch etwas schlechter, weil Kane vielleicht gerade einer der, wenn nicht der beste Spieler der Welt ist und vor allem mal der beste Torschütze der Welt, also der Torjäger der Welt, mit einem gewissen Kylian Mbappé vielleicht zusammen. Und der spielt eben auf der anderen Seite. Also das wird ein Duell, wo ich mir auch keine Prognose erlaube, tatsächlich. Also jetzt gerade nur aufs Hinspiel bezogen. Ich glaube, Bayern hat gute Chancen und ich bin auch der festen Überzeugung, dass Bayern dieses Duell mit Hin- und Rückspiel für sich entscheiden kann, beziehungsweise wird. Aber jetzt nur für das Hinspiel in Madrid, ich traue mich da nicht, was zu sagen. Das kann alles sein. Das kann sein, dass Real da wieder rüberfegt, plötzlich 3-0 führt. Das kann 0-0 auf höchstem fußballerischen Niveau sein. Das kann plötzlich wieder ein 5-0 für die Bayern werden. Ich weiß es nicht. Also, ich hoffe auf ein Unentschieden aus Bayern-Fansicht. Dann bin ich zufrieden. Alles, was darüber geht, ist top. Und wenn man verlieren sollte, dann doch bitte nur mit einem Torunterschied.
Joselu steht nicht in der Startelf von Real Madrid. Das ist schon mal eine gute Nachricht.
Ja. Gut, dann haben wir am Dienstag noch Lissabon gegen Arsenal. Ich glaube, da sind wir uns einig, wer da der Favorit ist, oder?
Ja gut, Arsenal gerade aus dem Pokal geflogen. Ich glaube, die verwerfen ihre Saison jetzt weg.
Es könnte sein. Es könnte sein. Ich schließe es noch nicht aus. Ich traue dem Braten auch noch nicht. Also die haben ja auch schon das andere Pokalfinale gegen City verloren. Also irgendwie hat man noch so ein bisschen Angst bei Arsenal zumindest. Aber ja, in dem Duell mit den Portugiesen sind sie zumindest mal auf dem Papier der ganz klare Favorit. Das ist eindeutig. Dann haben wir Paris Saint-Germain gegen Liverpool. Der kommende Gegner der Bayern hoffentlich. Einer der beiden. Was glaubst du da?
Ich glaube, PSG zieht das Ding. Ja, das ist, glaube ich, kein ganz, ganz verrückter Take. Ja. Arne Slot, die You're Getting Sacked in the Morning Sprechchöre gab es ja schon beim FA Cup-Spiel. Ich glaube, da ist im Moment nicht so gut drauf, Liverpool und PSG. In der Champions League finde ich sehr, sehr stark.
Ja, und auch generell haben sie sich gefangen, finde ich, wieder. Also in dieser Saison sind wieder richtig stabil und haben einfach wahnsinnige Spieler in ihren Reihen. Also da glaube ich auch, ist man mit dem Paris-Tipp ganz gut unterwegs. Und dann haben wir noch das spanische Duell. Barcelona gegen Atletico Madrid. Finde ich spannend. Atletico ja gewonnen unlängst im Pokal gegen Barcelona. Auch über 2 Spiele. Das heißt,
die haben am Wochenende verloren, 1-2. Also wir haben hier gerade die Barcelona-Atletico-Wochen.
Stimmt, richtig.
In 10 Tagen 3-mal gegeneinander.
ja. Barcelona kleiner Favorit, aber ist auch ein 50-50-Ding für mich fast schon.
Es ist super krass, kann das in beide Richtungen laufen. Das zeigt auch dieses Pokalduell, ja. Denn da haben sie in Madrid haben sie 4-0 gewonnen, Atletico, und dann bei Barca 3-0 verloren. Das ist eigentlich, sagt ziemlich aus, was du da sehen kannst. Es war ein mega interessantes Spiel, auch jetzt am Wochenende bei Atletico im Stadion, sind in Führung gegangen, dann noch den Ausgleich kassiert und dann in der zweiten Hälfte das 2-1 und dann hat Barça eben gewonnen. Aber da hast du schon gemerkt, dass Simeone auch ein paar Spieler draußen gelassen hat und sich so ein bisschen ja nicht in die Karten schauen lassen will von Barça. Deswegen, ich bin sehr gespannt. Wir kennen alle die hohe Abseitslinie von Barça. Atletico hat wahnsinnig schnelle Konterspieler und super gute Passgeber aus gerade der Verteidigung, wenn es da so um so lange Bälle in die Tiefe geht. So haben sie auch das Tor in der Liga geschossen gegen Barca am Wochenende. Deswegen, die haben definitiv die Mittel, denen richtig weh zu tun. Und es kann dann auch mal sein, dass die mit, wie man im Pokal gesehen hat, mit 3-4 Toren gewinnen. Kann aber eben auch sein, dass Barca das besser macht, vorne die Pässe verhindert und dann ja, sie bestraft. Ich bin mal gespannt. Aber da kann wirklich alles passieren. Also Atletico ist nicht mehr dieses Betonmischwerk, was sie vor ein paar Jahren noch waren, sondern es ist mittlerweile wirklich eine Fußballmannschaft, die richtig zocken kann. Und deswegen würde ich die mal nicht unterschätzen.
Gehe ich absolut mit. Und ich muss auch generell sagen, ich freue mich tatsächlich auf alle dieser 4 Duelle. Also ich finde, da ist alles Mögliche mit drin, ja. Auch so mit unterschiedlichen Storylines. Also ich glaube, da versprechen wir nicht zu viel, wenn wir sagen, dass da noch das ein oder andere Wörtchen drüber gesprochen wird. Und ich bin einfach unfassbar gespannt. Ich bin natürlich Bayern-Fan, das wissen die meisten, die diesen Podcast hören inzwischen. Und vor Real hat man einfach nochmal eine andere Art von Respekt. In der Champions League. Ja. Da wartet man einfach auch schon zu lange jetzt auf ein Erfolgserlebnis. Alle Vorzeichen sind eigentlich pro Bayern, muss man ja fast schon sagen. Außer eben, dass Real Real ist. Und das reicht dann manchmal schon. Dementsprechend bin ich wirklich einfach sehr gespannt, wie das laufen wird. Wie gesagt, Harry Kane beim Abschlusstraining dabei ist eine Top-Nachricht, ist sehr wichtig. Alles Weitere kann man, finde ich, nicht voraussehen. Und ja, freue ich mich einfach drauf mit dir, da möglichst zeitnah dann schon wieder auch drüber philosophieren und sprechen zu können und mal sehen, was dann unsere Prognosen noch so gehalten haben oder ob wir uns doch wieder wie bei Bodo Glimt damals einmal um die eigene Achse drehen müssen, Moritz.
Anton, ich sag dir, kleiner Hot-Take zum Abschluss, diese Spiele jetzt gegen Real, die werden zum Charaktertest für die Bayern und wenn sie ja, die Madrilenen schlagen, dann werden sie Champions-League-Sieger.
Hier habt ihr es zuerst gehört. Also, ganz, ganz wichtige Spiele, die da auf die Bayern zukommen. Wir werden sie mit euch analysieren. Moritz, vielen, vielen Dank für heute und euch ganz, ganz lieben Dank fürs Zuhören. Danke und ciao, ciao.
Danke dir, Anton. Ich freue mich auf diese Fußballwoche und wir hören uns nächsten Montag. Bis dann.